Einen schönen Sabbat euch allen. Letzte Woche sollte ich eigentlich die Serie angefangen haben und ich habe mich mit meiner Frau unterhalten. Ich kann mich nicht daran erinnern, das letzte Mal, wo ich eine Predigt abgesagt habe. Um ganz ehrlich zu sein, gehe ich davon aus, dass es vielleicht das erste Mal war. Einige von euch kennen Stevie. Wir waren in Frankreich in Urlaub, es ging richtig gut und plötzlich, vor circa 10 Tagen, ging es ihm sehr schlecht. Nach 1,5 Tagen, er hat sich übergeben, wir gehen nicht jetzt in zu viele Details, wir gingen zum Tierarzt und er war sehr schwer erkrankt. Es gibt Menschen, die haben Tiere, aber es sind Tiere. Es gibt Menschen, die haben Tiere, sind aber keine Tiere, sind Familienmitglieder. Wir sind eine letzteren Gruppe. Stevie ist Familienmitglied bei uns und er wurde sehr schwer krank. Wir sollten am Freitag zurückfahren, gingen aber zur Tierärztin hin und sie meinte, ich kann nicht garantieren, dass er diese lange Fahrt überlebt. Er musste eine Infusion bekommen. Notdienst über das Wochenende im Urlaub. Es war keine einfache Sache für uns. Wir mussten dann 2 extra Tage dort bleiben, umziehen, Hotel in der letzten Minute finden. Aber das ist uns ziemlich egal. Hauptsache, es geht ihm gut. Nach 48 Stunden Infusion ging es ihm immer noch nicht gut genug, dass er ohne Infusion zurückfahren durfte. Das heißt, er musste mit Infusionsbeutel im Auto die ganze Fahrt und wir mussten direkt zu einer Tierklinik fahren, die hier in Egelsbach, vielleicht einige von euch kennen. Jetzt kenne ich Egelsbacher Tierklinik auch. Und ach du meine Güte, an einem Sonntag Notdienst ist der vierfache Satz. Betet für uns, auch in dem Sinne. Er musste dort bleiben, seine Werte waren immer noch sehr schlecht. Am nächsten Tag nochmal Infusion, aber dann bei unserem Tierarzt in Seeheim, Gott sei Dank. Und bis Mittwochabend ging es ihm gar nicht gut. Diese große Schwankung, wo er so schlapp war, er konnte gar nicht richtig aufstehen. Und so alt ist er nicht, er ist 5 Jahre alt. Normalerweise ist ein Bündel Energie. Ich möchte euch nur erklären, warum ich letzte Woche nicht gepredigt habe, aber es war ein guter Grund. Seit Mittwochabend geht es ihm besser. Ich würde ihn heute bei irgendwo 75% einschätzen. Das heißt, da sind noch 25%, die er noch gehen muss. Wir wissen nicht, wie lange es dauern wird. Einige von euch haben es mitbekommen, einige von euch haben gebetet. Wir bedanken uns als Familie sehr. Das ist nicht einfach, so ein Familienmitglied so leiden zu sehen. Aber die gute Nachricht ist, er ist fast wieder der alte Stevie, den wir kennen. Ihr seht ja dort mit Infusionsbeutel, mit dem mussten wir auch die ganze Zeit reisen. Aber darum geht es heute nicht. Ich wollte einfach nur eine kleine Erklärung abgeben, weswegen es letzte Woche nicht geklappt hat. Ich fand es auch richtig blöd. Ich hatte 3 Predigten vor. Keine Angst, ich werde nicht versuchen, 3 Predigten in 2 einzupacken. Ich werde bei den Predigten bleiben, die ich auch vorhatte. Und deswegen würde ich gerne mit euch, bevor wir in die Serie an und für sich einsteigen, einmal ganz kurz den Titel dieser Serie mal angucken. Wie ihr jetzt auf der Leinwand sehen könnt, ist der Titel Gemeinschaft mit, durch und für Jesus. Ich werde es nochmal wiederholen. Gemeinschaft mit, durch und für Jesus. Und wir werden uns in dieser Serie, die letzte Serie war ja Markus, auch kurz, aber war exklusiv Markus. Diese Serie ist exklusiv Lukas. Lukas ist vielleicht einer meiner Lieblingsevangelisten. Bei mir ändert sich das immer je nach Phase meines Lebens, aber ich mag Lukas so richtig. Denn er ist der die Musik in die Evangelien reingebracht hat. Bei Lukas werden wir ganz am Anfang, gleich von Anfang, vier Lieder finden. Wir haben das Lied des Zacharias, das nachdem er stumm war, und das ist eigentlich eine ganz interessante Predigt, aber da gehen wir nicht rein, aber nachdem er so viele Monate stumm war, mehr als 9 Monate konnte er nicht reden, es war nicht genug, einfach nur etwas zu sagen. Er musste singen. Und ich kann das nachempfinden. Danach haben wir das Lied von Maria, wo sie sagt, ach, gesegnet bin ich. Und sie macht so ein Medley von verschiedenen Psalmen und bringt sie alle zusammen auf eine Art und Weise, wie nur der Heilige Geist es machen kann. Das dritte Mal ist, wo die Engel singen. Plötzlich mitten in der Nacht singt erstmal ein Solo-Engel scheinbar und danach ein Chor der Engel. Und das muss unheimlich schön gewesen sein. Aber der Einzige, der uns davon erzählt, ist mein guter Freund Lukas. Und dann kommt das vierte Lied. Viele vergessen das Lied der Engel, deswegen traditionell sagt man nur 3 Lieder, aber man muss diesen Gesang, das Lied der Engel, mit reinbringen. Und das vierte Lied war das Lied des Simeon. Dieser alte Mann, dem Gott gesagt hat, ich werde dir das Privileg geben, das Vorrecht geben, den Messias persönlich kennenzulernen. Du wirst nicht sterben. Und geführt durch den Heiligen Geist geht in den Tempel an dem Tag, wo Jesus da ist mit seiner Mutter und mit seinem Vater. Und als er ihn sieht und in seine Arme nimmt, und in meinem Kopf ist das ein Bariton, dann guckt er nach oben mit dem kleinen Jesus in seinen Händen und singt ein Lied, das diesen Tempel füllt. Hätten wir Lukas nicht, wüssten wir gar nichts von. Deswegen bin ich schon Lukas sehr dankbar. Aber Lukas hat einen anderen Bezug zu Jesus und zu der Art und Weise, wie Jesus sein Wirken gestaltet hat. Wenn du irgendwelche Zweifel hast oder Fragen hast, denn manchmal ist es nicht einfach zu wissen, wo man was aus dem Leben Jesu finden wird. Wir haben ja 4 Evangelien und manchmal kommt man da durcheinander. Aber wenn du eine Begebenheit aus Jesu Leben suchst, wo Ausgeschlossene, Menschen, die am Rand der Gesellschaft leben, wenn du diese Begebenheiten, wenn du diese Ereignisse suchst, dann guck erstmal bei Lukas. Lukas, er redet von den Schafhirten. Kein anderer redet von den Schafhirten. Lukas redet von den ganzen Aussätzigen. Lukas hat einen ganz besonderen Platz für die Frauen der Bibel. In Lukas finden wir auch die Fremden, die Nicht-Juden, die Nicht-Israeliten sind. Die haben einen ganz besonderen Stellenwert bei Lukas. Und deswegen mag ich Lukas so sehr. Weil ein Herz für die Ausgestoßenen, die Ausgeschlossenen hat, weil er Musiker ist und Musik genießt und es immer wieder reinbringt. Und auch, weil Lukas gern isst. Das haben wir auch gemeinsam. Lukas ist der Evangelist, also alle reden von Essen, aber bei Lukas ist es anders. Bei Lukas finden wir 19 Mal Mahlzeiten als Hauptleinwand für die Ereignisse im Leben Jesus. 19 Mal. Und ich würde gerne eine 19-teilige Serie machen, das würde euch aber langweilen, über jede einzelne Mahlzeit, die in Lukas vorkommt. Es ist fantastisch, wie wichtig Lukas die Mahlzeit ist. Und in dem Sinne möchte ich eigentlich unsere Serie anfangen. Bei der ersten Mahlzeit, die bei Lukas vorkommt. Und die finden wir im Lukas-Evangelium, Kapitel 5. Und ich würde euch gerne einladen, Lukas Kapitel 5 aufzuschlagen. Ich werde es auf der Leinwand haben, aber die, die ihre Bibel da haben, bitte aufschlagen. Okay, Lukas, Kapitel 5. Und wir werden erstmal ab Vers 27 lesen. Seid ihr noch bei mir? Habt ihr es gefunden? Oben auch? Okay. Und bevor wir in den Text reingehen, noch ein kurzes Gebet. Lieber Vater, wir sind schon in deiner Anwesenheit. Wir wissen, dass du uns eingeladen hast, hier zu sein und dass wir nur hier sind, weil uns der Heilige Geist die Kraft und den Willen gegeben hat, hier zu sein. Wir bitten dich, dass du uns hilfst, nicht nur dein Wort zu lesen, nicht nur zu verstehen, aber auch dein Wort auszuleben, dass es wirklich eine Wirkung hat in unserem Leben, dass es etwas in uns ändert. Darum bitten wir dich. Amen. Okay? Danach ging er, und er ist Jesus, okay, danach ging er, Jesus, hinaus und sah ein Zöllner namens Levi an der Zollstätte sitzen und sprach zu ihm, folge mir nach. Wie in allen anderen Texten, und ich hoffe, ihr merkt es schon, für mich ist Kontext unheimlich wichtig. Ohne Kontext verlieren wir vielleicht die Hauptsachen, also das, was uns helfen wird, einen Bezug zum Text zu finden und in unserem Leben aufzunehmen. Ein paar Sachen hier über Levi. Es ist nicht, hier spricht Lukas zum ersten Mal über einen Kollegen. Er kennt Levi persönlich, denn Levi wird jetzt berufen, vor allen anderen ein Jünger von Jesus zu sein. Lukas schreibt von der Berufung der Jünger nur später. Aber hier nimmt er etwas vorweg und redet von Levi, seinem Kollegen, seinem Jüngerkollegen, mit dem er durch dick und dünn gewesen ist. Und zu dieser Zeit wusste Lukas höchstwahrscheinlich schon, dass Levi, der auch Matthäus heißt, ein Evangelium geschrieben hat. Und in manchen Momenten wird er beim Markus-Evangelium und beim Matthäus-Evangelium mal reingucken, um zu sehen, was haben die gesagt und wie haben die das geschildert, damit ich auch meine Recherche, denn Lukas war ja nicht mit dabei. Und da habe ich mich versprochen, er war nicht mit dabei mit Levi, aber er hat die Recherche gemacht über Levi und er nennt ihn Levi und nicht Matthäus. Wenn Matthäus von sich redet, benutzt er diesen Namen nicht. Alle anderen Evangelien nennen Matthäus Levi, außer Matthäus selbst. Und das ist schon interessant. Levi heißt der Verbundene. Habt ihr das? Der Verbundene. Der eine Verbindung hat. Aber in seinem Leben war Levi getrennt. Denn manchmal haben Eltern Vorstellungen und Träume für unser Leben, die sich nicht unbedingt in die Wirklichkeit umsetzen. Nicht nur Levi, sondern Levi auch höchstwahrscheinlich, weil es war das alte israelitische Volk. Man durfte nicht einfach irgendjemand Levi nennen. Es musste auch einen Bezug zum Stamm geben. Höchstwahrscheinlich war Levi nicht nur ein Name, sondern auch eine Beschreibung. Er Und ich habe in mehreren jüdischen Kommentaren nachgeguckt. Es ist eine sehr hohe Wahrscheinlichkeit da, dass Levi zum Stamm der Leviter gehörte. Und ein Levit war eigentlich eine ganz besondere Person im Volk Gottes. Es war eine Person, die im Tempel dienen sollte. Und sie sollten die Sache, also in der Wüste sollten sie die Stiftshütte mithelfen zu tragen. Sie durften zwar nicht wie die Priester arbeiten, aber sie hatten eine ganz besondere Funktion. Aber dieser, der eigentlich von Geburt her einer der höchsten Dienste im ganzen Volk Gottes haben sollte, hat Entscheidungen getroffen, die genau das Gegenteil bewirkt haben, gegen seine Berufung als Sohn des Levi. Er wurde Zöllner. Und ihr habt sicherlich schon mehrmals gehört in anderen Predigten, dass Zöllner absolut verachtet waren. Zöllner, wenn du Zöllner hörtest zu der Zeit, war das Schlimmste, was man eine Person nennen könnte. Das war ein Verräter. Ein Verräter des eigenen Volkes. Jemand, der sein eigenes Volk ausbeutet. Denn normalerweise als Zöllner war die Idee, die kam da noch mit, dass sie nicht nur das wegnahm, was die Römer wollten, aber sie auch noch dazu was wegnahm. Und keiner konnte ihnen was sagen. Denn sie wurden von der Besatzungsmacht der Römer beschützt. Zöllner sein hieß zu der damaligen Zeit ausgeschlossen vom Volk Gottes zu sein. Man wird verachtet und es ist die schlimmste Schmach für eine Familie, einen Zöllner in der Familie zu haben. Und jetzt haben wir auf der einen Seite einer, der eigentlich im Tempel dienen sollte, der aber Entscheidungen getroffen hat, um sein Volk auszubeuten und als Verräter durch die Gesellschaft zu gehen. Es ist nicht umsonst, dass Lukas diese Geschichte als erste Berufung der Jünger erzählt. Er liebt und hat ein Herz für die Ausgeschlossenen, die Ausgestoßenen, egal, ob es deren Schuld war und ihre eigene Entscheidung, wie beim Levi, Matthäus, oder ob es durch Umstände und durch Schicksal kam. Danach ging er hinaus, Jesus, er ging hinaus und sah einen Zöllner namens Levi an der Zollstätte. Er tat genau das, was er nicht tun sollte. Lukas hat aber auch ein gnädigen Blick auf die Zöllner. Denn nur Lukas erzählt uns von der Wirkung von Johannes dem Täufer. Und es gab Zöllner, die haben Buße getan, haben gesagt, was sollen wir tun, damit wir das Richtige, das Echte, das Wahre, damit wir den richtigen Weg folgen? Das haben die Zöllner Johannes dem Täufer gefragt. Und die meisten in Israel hätten gesagt, ja, dann sollst du bitte kein Zöllner mehr sein. Das ist das Schlimmste, was du machen könntest. Such dir einen anderen Beruf. Lukas erzählt uns, dass das nicht die Antwort vom Johannes des Täufers war. Seine Antwort war, verlangt nur das, was gerecht ist. Nimmt nicht extra. Das ist schon mal ein sehr gnädiges Herz, denn wäre ich vielleicht zu der Zeit da und jetzt würde mich jemand fragen als Pastor und du bist in einem Beruf, wo ich sage, das ist kein guter Beruf, du bringst nur Schande und Schmach auf dein Haupt. Ich würde höchstwahrscheinlich als Pastor sagen, nee, such dir mal einen anderen Beruf, das wäre doch wesentlich besser. Mach mal das nicht. Aber Lukas durch Johannes den Täufer zeigt uns Gnade. Und er zeigt uns jetzt auch Gnade in der Art und Weise, wie Jesus mit Levi umgeht. Er ist dort an der Zollstätte und er ruft ihn und sagt, folge mir nach. Und hier möchte ich kurz mit euch innehalten. Hier ist die erste Präposition, Gemeinschaft mit Jesus. Zuerst brauchen wir Gemeinschaft mit Jesus. Ohne Jesus geht der Rest nicht. Es muss mit ihm sein. Und an erster Stelle, Jesus sagt, folge mir nach. Und der Text sagt uns, und er, Levi, verließ alles, stand auf und folgte ihm nach. Das ist absolut verblüffend und auch ein bisschen komisch. Was soll das? Er steht auf und er geht weg und er folgt Jesus. Das macht doch keinen Sinn. Ich meine, das ist ja sein Beruf. In dem Moment, wo er aufsteht und er alles verlässt, hat er seinen Job verloren. Zwar hat Johannes der Täufer nicht gesagt, du sollst nicht mehr Zöllner sein, aber in diesem Fall hat Levi alles verlassen. In dem Moment, wo er von dieser Zollstätte weggeht, geht er nie wieder zurück. Auf jeden Fall nicht als Arbeit. Er ist jetzt arbeitslos und er folgt Jesus nach. Ohne diesen ersten Schritt können wir die anderen Schritte vergessen. Aber oftmals haben wir ein Problem damit. Was heißt es, Nachfolger zu sein? Was heißt es, Jesus zu folgen? Und es gibt so viele verschiedene Antworten. Manche vielleicht sehr streng. Ich möchte euch heute zeigen, wie es normalerweise im Lukas-Evangelium passiert. Was heißt es, mit Jesus Gemeinschaft zu haben? Es ist auf jeden Fall nicht ein eremitisches Leben, ein Leben, wo ich ganz allein nur mit mir selber und mit Gott in richtig großer Verbundenheit lebe. Nein, denn gleich im nächsten Vers, nachdem er alles verließ, da geschieht etwas. Was steht im Text drin? Und Levi bereitete ihm, was bereitet er ihm? Hallo? Das ist keine rhetorische Frage. Ein großes Mahl. Und Lukas ist der Einzige, und deswegen liebe ich ihn auch, er ist der Einzige, der sagt, das ist ein großes Mahl. Alle anderen sagen, es war ein Mahl. Lukas ist der Einzige, der sagt, das war ein großes Mahl. Das war eine große Party. Das war ein Moment, wo er meinte, aha, jetzt bin ich arbeitslos und jetzt muss ich all das Geld ausgeben, was ich noch habe. Das macht doch keinen Sinn. Aber nachdem er Jesus folgt, nachdem er mit Jesus Gemeinschaft hat, hat das Konsequenzen. Wenn man Jesus folgt, wenn man mit ihm Gemeinschaft hat, gibt es nicht die Möglichkeit, allein zu sein. Man muss andere mit reinziehen. Levi bereitete ihm ein großes Mahl in seinem Haus und er ist der Einzige, der sagt, dass es eine große Schar war. Scheinbar hat er ein großes Haus, damit er ein großes Mahl haben konnte und eine große Schar. Aber diese große Schar, wer war in dieser großen Schar drinne? Es war eine große Schar von seinen ehemaligen Kollegen. Er hat nicht heilig getan. Jetzt bin ich mit Jesus und jetzt verachte ich das, was ich mal war. Nein. Und viel zu oft glauben wir, dass Jesu folgen heißt, dass wir alles verachten und alle, mit denen wir Kontakt hatten, verachten, die wie wir einen falschen Lebensweg gewählt hatten. Genau das Gegenteil macht Levi. Das macht nicht nur er. Das werden wir immer wieder sehen. Es gibt keine Nachfolge ohne eine Mahlzeit. Das passt mir sehr gut eigentlich, um ganz ehrlich zu sein. Es gibt keine externe Aktion, keine externe Tat, die Reue, Buße und Nachfolge stärker zeigt, als zusammen zu essen. Heute, und ihr habt das vielleicht mitgekriegt mit den Kindern, das hier ist zurzeit meine Lieblingsmilch. Ja, es gibt so etwas. Die habe ich bei Coole Jule geholt. Kennt jemand Coole Jule? Aha. Also, falls Angie irgendwie gerade Livestream guckt, Angie, vielen Dank für den Tipp. Immer wenn ich kann, Moment mal, ja. Ja, die ist richtig gut. Die Butter. Ich weiß noch nicht, ob sie meine Lieblingsbutter ist, aber die ist sehr gut. Die habe ich gestern beim Fasanhof geholt. Weiß da irgendjemand, wo der Fasanhof ist? Sigmar meinte ja, es fehlen noch 22 Tage bis ein volles Jahr hier. Ich habe diese anderen Tage sehr dazu genutzt, um die lokalen Güter kennenzulernen. Fast alles, was ihr hier seht auf dem Tisch, kommt entweder aus Seeheim oder aus der Umgebung. Diese Marmelade hier, das ist eine Heidelbeermarmelade, oh, die ist so gut, Feierabendmarkt in Seeheim. Hausgemacht. Die Kirschmarmelade, da musste ich mit jemandem kämpfen. Denn es gab nur noch zwei. Und ich habe dann die zwei ergattern können, weil ich ein bisschen schneller war. Fantastisch, auch aus Seeheim. Da es ja keinen Neusaft mehr gibt, darf ich sagen, das ist mein Lieblingssaft, kriege ich in Marun, Funkstadt. Und natürlich werde ich dafür bezahlt, dass ich diese ganze Werbung hier mache. Das sind Gaben an die Gemeinde, werden jetzt fließen wie verrückt. Toll. Ich habe noch mehr, ich werde euch nicht alles jetzt sagen, aber ich muss euch sagen, es ist was Schönes, wenn man was Gutes findet. Und wenn man andere Menschen gern hat, vielleicht sogar liebt, dann möchte man diesen Menschen dieses Gute geben und sagen, oh, du musst unbedingt diese Marmelade ausprobieren oder diesen Saft habe ich gefunden oder es gibt so etwas, ich kannte es gar nicht, Putenlachs. Sehr fein, sehr gut, auch aus der Umgebung. Also lokal gibt es so viel Interessantes in unserer Umgebung und deswegen habe ich jetzt auch hier so einen Tisch. Ich weiß, es gibt einige, die sehr introvertiert sind, aber wenn jemand, ach zum Beispiel das Brot hier, ist fantastisch. Das ist ein Ciabatta von meinem Lieblingsbäcker. Gestern habe ich die Brötchen gegessen, heute kommt das Brot dran. Aber dieser Tisch ist nicht nur als Deko hier. Wenn jemand ein bisschen neugierig wird und Lust hat, während der Predigt ein bisschen zu naschen, ich lade euch ein. Ihr dürft wirklich nach vorne kommen, nur nicht viel Krach machen. Aber es ist nicht nur zur Schau da. Ich werde noch ein bisschen mehr Milch trinken, noch ein bisschen Saft und vielleicht noch ein bisschen Brot. Aber es geht mir darum zu sagen, dass es Mahlzeiten sind, richtig schöne Momente, wo man Menschen, die man liebt oder die man kennenlernen möchte, einlädt, um dann das Leben zu teilen. Gottesdienst ist schön. Synagoge, Jesus war, Lukas ist vielleicht der, der es am meisten erwähnt, Jesus war sehr häufig am Sabbat in der Synagoge, aber verglichen mit der Menge von Textstellen, die Lukas über Essen redet und über in die Gemeinde gehen, da ist Essen wirklich viel mehr da, weil man dort Menschen kennenlernt. Und Levi tut genau das. Er liebt noch seine Freunde. Und er hat jetzt jemanden gefunden, der sie nicht verachtet, der mit Liebe ihm gesagt hat, folge mir nach. Und das Erste, was er tun konnte, was er musste, war, diese Menschen einzuladen, zu sich nach Hause ein großes Fest, eine große Mahlzeit zu haben. Denn weißt du, wenn wir mit Jesus Gemeinschaft haben, müssen wir durch Jesus Gemeinschaft mit anderen schaffen. Mir hat jemand gesagt, und ich warte immer noch darauf, dass es ein Apfelsaft aus Nordrhein-Westfalen gibt, dass diese Person mitbringen wird und dass den von Namen einfach wegpusten wird. Ich warte noch drauf und hoffe noch drauf. Das ist einfach nur ein sehr indirekter Spruch hier. If you know, you know. Das, was gut ist, das, was wir mögen, und wenn wir jemanden lieben, teilen wir das auch. Und diese große Schar war von den Menschen, mit denen er Verbindung und Beziehung hatte, und er brachte sie mit an den Tisch. Aber das wird nicht immer gut gehen. Und oftmals im Lukas-Evangelium sehen wir, dass die Mahlzeit ein Moment der Freude ist, ein Moment der Gemeinschaft ist, aber auch ein Moment der Spannung ist. Es ist nicht alles, es läuft nicht immer alles glatt im Leben. Und das Lukas-Evangelium vertuscht es nicht. Und die Schriftgelehrten unter ihnen und die Pharisäer mürrten gegen seine Jünger und sprachen, warum ist er denn mit den Zöllnern und Sündern? Die einzigen, die mit Zöllnern irgendwas zu tun haben, waren richtig offensichtliche Sünder. Du kannst sehen, dass Levi im vorherigen Text hat gesagt, die Zöllner und die anderen, aber die Pharisäer und die Schriftgelehrten, die sind ganz klar. Die sagen, was soll das? Wenn du mit diesen Menschen Gemeinschaft hast, heißt es, dass du all das, was sie tun, als gut empfindest. Und sie haben gesagt, nee, wir sollen diese Gemeinschaft nicht haben, damit unser Ruf nicht geschadet wird. Denn es ist doch so richtig wichtig, dass mein Ruf als Pastor wirklich perfekt ist. Und bloß nicht mit anderen, die offensichtlich richtig sündig sind, dass keiner denkt, dass ich das befürworte und das bejahe. Oftmals, leider, agieren wir, handeln wir genauso heute als Christen. Wer wären wir in dieser Geschichte? Und oftmals muss ich zugeben, es kann sein, dass ich einer der Schriftgelehrten wäre oder einer der Pharisäer, wo ich mich nicht wohlfühlen würde, an diese Gemeinschaft, diese Zöllner, diese Sünder, diese Personen am Rande der Gesellschaft, die scheinbar eine richtig tolle Zeit haben mit Jesus und mit dieser tollen, mit diesem großen Mahl, eine große Schar und jemand, der sich ihrer annimmt und sie nicht verachtet. Und Jesus antwortete zu ihnen und vielleicht auch zu mir und vielleicht auch ein bisschen zu uns. Nicht die Gesunden brauchen den Arzt, sondern die Kranken. Die sich als gesund sehen, es gibt nichts Schlimmeres. Jemanden, der krank ist, aber der glaubt, der nicht krank ist, zu sagen, dass er krank ist. Das ist hart. Und manchmal muss man einfach warten, bis die Realität so stark ins Leben eingedrungen ist, dass sie nicht mehr anders können, als zuzugeben, dass auch sie krank sind. Aber Jesus sagt, ich bin da, nicht um die Gesunden irgendwie zu unterhalten. Ich bin da, um die Kranken nicht nur zu finden, sondern auch zu heilen. Und deswegen sagt er, ich bin nicht gekommen, um Gerechte zu berufen, sondern Sünder zur Buße. Folge mir nach. Gemeinschaft mit Jesus ist nicht möglich, wenn der nächste Schritt nicht gegangen wird. Gemeinschaft durch Jesus. Aber was ist Gemeinschaft durch Jesus? Dass wir mit anderen in Beziehung treten, aber im Sinne von Jesus. Mit Freude, mit was Gutem, vielleicht mit gutes Essen auch. Aber ganz besonders auf die Art und Weise, wie er auf andere zuging. Und deswegen ist es nicht nur Gemeinschaft mit Jesus und nicht nur Gemeinschaft durch Jesus, aber es ist Gemeinschaft für Jesus. Denn wenn ich Gemeinschaft mit und durch Jesus habe, möchte ich auch so handeln, wie Jesus handelt, für ihn, dass wir sein Körper sind, wo immer wir auch leben und handeln. Er ist nicht gekommen, um Gerechte zu berufen, sondern Sünder zur Buße. Aber Sünder zur Buße heißt, folge Jesus, aber nicht mit Asche, ab und zu mal auch. Aber es gab ein Yom Kippur im ganzen Jahr. Und es gab 6 andere Feste, wo viel gefeiert wurde. Wir haben das Gleichgewicht verloren. Wir wollen zu viel Asche. Wir wollen zu viel Sackcloth. Was ist das jetzt auf Deutsch? Asche und... Mir fehlt jetzt das Wort auf Deutsch, aber ihr habt es verstanden, ne? Wo man diese ganzen Bettelarmen... Genau, das, was ihr gesagt habt, genau das. Oftmals möchten wir das sehen, anstatt die Freude in der Gemeinschaft mit, durch und für Jesus. Aber die jammern immer noch. Die Geschichte ist ja nicht vorbei, aber die ist fast vorbei. Okay, wir sind jetzt schon am Ende. Sie aber sprachen zu ihm, warum fastest du nicht? Ich meine, das wäre ja perfekt, wenn jemand sagt, ich war Zöllner, ich habe bewusst einen falschen Weg gewählt und ich sehe, dass ich jetzt einen Fehler gemacht habe. Ach, weh ist mir, ach Schande, und jetzt muss ich erstmal groß fasten und Buße tun, damit alle merken, dass ich wirklich eine Verwandlung in meinem Leben gehabt habe. Und das denken jetzt auch die Schriftgelehrten, wenn dieser Zöllner und diese anderen Zöllner wirklich sich es bereuen, diesen Weg gegangen zu haben, warum fasten die nicht? Ich meine, nicht nur wir fasten, sondern sogar die Jünger des Johannes fasten. Und ich meine, das ist ja ein gutes Beispiel. Johannes der Täufer ist ja ein toller Kerl, der größte der Menschen. Jesus selber sagt von seinem Cousin, das ist der mächtigste Mann, der jemals geboren wurde. Das ist ein gutes Beispiel. Warum fasten deine Jünger nicht? Warum gleich nachdem er sich folgt, gibt es eine große Mahlzeit und Freude und die schlemmern. Und Jesus antwortet, könnt ihr die Hochzeitsgäste etwa fasten lassen, solange der Bräutigam bei ihm ist? Das macht doch keinen Sinn. Wenn jemand zu Besuch kommt, fastest du doch nicht. Hoffe ich nicht. Okay? Außer wenn du ganz heilig tun möchtest. Aber wenn du jemanden zu Besuch hast, dann teilst du Essen mit dieser Person. Du kannst danach fasten. Jesus war nicht gegen Fasten. Er hat in anderen Momenten über Fasten geredet. Aber wenn es eine feierliche Situation gibt, soll man doch feiern. Soll man doch froh sein. Soll man gut essen, gut trinken. Es werden aber die Tage kommen, es wird nicht immer so sein, wo Fasten angebracht ist. Aber nicht jetzt. Und das ist die letzte Sache, die bei diesen Mahlzeiten in Lukas immer wieder vorkommt. Es gibt eine Gemeinschaft mit Jesus. Jemand folgt ihm. Und dann durch Jesus normalerweise mit Essen, mit einem Tisch, mit einem Fest. Dann gibt es aber ein bisschen Spannung oder ziemlich viel Spannung. Und Jesus erklärt etwas, denn er möchte nicht nur, dass wir gut essen, unseren Bauch voll haben, was nicht schlecht ist, aber er möchte, dass wir auch neue Sachen lernen, zusammen lernen. Und hier hat Jesus etwas gesagt, was sehr falsch verstanden wurde für sehr lange Zeit. Für sehr lange Zeit ist der nächste Text absolut missinterpretiert worden. Er erzählte ihnen ein Gleichnis und es war das Gleichnis von den Weinschläuchen und vom Stoff. Er sagt, niemand setzt einen Lappen von einem neuen Kleid auf ein altes Kleid, denn sonst zerreißt er. Und auch das Neue, dass der Lappen von der nicht passt, nicht zum Alten. Ihr kennt ja die Idee, also wenn ich jetzt ein neues Stück Kleid, das noch nie gewaschen wurde, mit einem, also nicht neues, ein altes Kleid mit einem neuen Stoff, nach dem ersten Waschen, wird es zerreißen, weil das eine sich ausdehnt oder schon ausgedehnt ist, das andere zieht sich an, es ist nicht gut. Dasselbe auch mit Weinschläuchen, hat er gesagt. Man füllt neuen Wein nicht in alte Schläuche, denn der neue Wein, der wird noch fermentieren, er braucht mehr Platz, aber diese alten Weinschläuche können nicht mehr. Und viele haben diesen Text genommen und haben gesagt, ach, Neues Testament, Altes Testament. Die Gnade und das Gesetz, die Kirche und die Juden, das Neue, das Bessere, das Alte, das Vergangene. Vielleicht nicht unbedingt schlechter, aber ersetzt wurde es. Und das war gar nicht, was Jesus sagen wollte. Jesus meint ja ganz am Ende des Textes, alle, die den alten Wein trinken, werden sagen, ich mag den neuen besser. Nee. Es geht nicht darum zu sagen, was ist besser oder schlechter. Aber wenn irgendwo man diese Entscheidung treffen müsste, sagt Jesus, ja, der alte ist besser. Es geht nicht darum zu vergleichen, neuer Bund, alter Bund, Gesetz, Gnade. Es geht darum zu wissen, was passt. Jede Situation ist anders. Wenn wir ein Fest feiern, dann sollen wir fröhlich sein. Wenn es Trauer gibt, dann ist Fasten vielleicht angesagt, um Klarheit zu bekommen. Verschiedene Situationen brauchen verschiedene Lösungen. Es gibt keine einzige Lösung für alles im Leben und Gemeinschaft mit, durch und für Jesus. Es gibt keine Formel, obwohl wir diese Formeln so sehr mögen. Wir mögen es zu sagen, ach so funktioniert Gott und wir passen uns an. Die Bibel ist so viel freier. Manche sagen, die Bibel hat nur Ausnahmefälle, denn es gibt kaum eine Regel. Jedes Mal ist es anders. Jedes Mal handelt Jesus anders. Einmal heilt er so, ein anderes Mal heilt er so. Es gibt kein Muster. Er geht auf die Situation ein. Unsere und die der Person, die neben uns sitzen. Ich möchte euch dazu einladen, mit Jesus Gemeinschaft zu haben, aber auf deine Weise, auf eine Art und Weise, wie du das kannst. Das kann anders aussehen. Bei mir sicherlich Essen wird mit drin sein. Lukas ist ein von meinen. Höchstwahrscheinlich auch Musik wird mit dabei sein. Auch Lukas bin ich voll bei ihm. Aber wir müssen es auf eine Art und Weise, deine Art finden, die andere Menschen anzieht. Denn deine Gemeinschaft mit Jesus muss durch Jesus andere erreichen. Und Wenn du nicht das teilst, was dir Freude gibt, wie dann werden andere durch dich mit Jesus Gemeinschaft finden? Und es gibt keine Formel. Es gibt keine eine oder zwei oder drei Möglichkeiten, wie das gemacht wird. Obwohl, Essen ist niemals eine schlechte Idee. Musik ist niemals eine schlechte Idee. Aber finde eine Art und Weise, Bezug zu anderen zu finden, Beziehungen aufzubauen, mit und durch Jesus, damit es für Jesus ist. Denn darum geht es, Jesu Nachfolge, ihm zu folgen, heißt für ihn zu leben. Nicht nur mit, nicht nur durch, aber letzten Endes für ihn zu leben. Und er lebte nicht für die Gesunden, sondern für die Kranken, für die, die am Rande sind, für die, die leiden. Und wenn wir auf eine Art und Weise das irgendwie in unser Leben reinbringen können, dann haben wir Gemeinschaft mit, durch und für Jesus. Es gibt eigentlich eine gute Möglichkeit für uns, die unsere Gemeinde uns gibt. Ich habe mitgekriegt, Helmut der Ältere, der ist jetzt schon seit 2-3 Wochen ziemlich krank. Er hat mir erlaubt, das zu sagen, okay, damit keiner denkt. Und er hätte eigentlich diese Zeit nehmen wollen, um Menschen zu finden, die zusammen, denn die Senioren machen einen Ausflug, einen ganz tollen Ausflug nach Schwetzingen, Schlosspark Schwetzingen. Und ich habe mir die Fotos angeguckt, das sind seine Fotos, sind nicht Fotos von der Internet, okay? Das sind seine Fotos, die er mir geschickt hat. Es gibt einen Ausflug am 2. September, wo wir Gemeinschaft haben könnten, wenn ihr Lust habt. Warum nicht? Es muss ja nicht immer Essen sein, obwohl ich kann mir gut vorstellen, wenn man Essen mitnimmt, wird es noch besser sein. Aber am 2. September, wenn du mal Lust und Zeit hast mit den Senioren, du musst nicht Senior sein, sie organisieren es nur, aber du kannst da mitmachen, wenn du Zeit hast, einen Tag zu verbringen. Es geht gar nicht um diesen Ausflug, es geht um Möglichkeiten, wie wir miteinander Zeit verbringen können, wie wir Beziehungen aufbauen dürfen, wie wir uns kennenlernen können, nicht nur unter uns wie ein Verein, sondern mit anderen. Sieht nicht schlecht aus, ich bin da auch sehr neugierig, ich glaube, ich werde mitfahren. Also Helmut, wenn du jetzt gerade guckst, kannst du meinen Namen reintun, wir feilschen meinen Preis dann noch später. Aber nimmt die Gelegenheiten, die es gibt, in der Gemeinde oder außerhalb der Gemeinde, um Gemeinschaft miteinander zu haben. Wenn wir so etwas tun, das ist jetzt nur ein Beispiel, ich gehe davon aus, dass wir viele Potlucks haben werden. Plane dafür, diese Zeit zu haben. Und wir werden zusammen mit, durch und für Jesus Gemeinschaft haben. Wir beten jetzt zusammen. Lieber Vater, wir brauchen dich. Du gibst uns Richtung in unserem Leben. Und oftmals haben wir Ideen, wie das eigentlich das Leben mit dir aussehen sollte. Entweder haben wir es selber uns ausgedacht oder andere haben es uns aufgepfropft. Aber immer wieder werden wir feststellen, dass in deinem Wort es um Freude, um Beziehungen mit dir, mit anderen und für andere. Darum geht es. Hilf uns, das auch in unserem Leben umzusetzen, zu verwirklichen, dass es ein Segen ist für die, die in unserem Familien- und Freundeskreis sind und vielleicht sogar darüber hinweg, dass wir ein Auge auf die Ausgestoßenen, die am Rande der Gesellschaft sind, dass wir durch dich, für dich Liebe, Gnade mit Freude in ihr Leben bringen. Darum bitten wir dich in deinem Namen. Amen.